werde aus einer etwas anderen Perspektive über Karikaturen sprechen, nachdem wir eben ja sehr viel aus der Gegenwart und aus der Fülle und auch Unterschiedlichkeit von Karikaturen und Cartoons aus der Gegenwart gehört haben, werde ich über theoretische und historische Perspektiven sprechen. Allerdings denke ich, dass es einen sehr guten Anknüpfungspunkt gibt. Und zwar ist ja deutlich geworden bei Ihnen, Herr Plathaus, wie voraussetzungsreich Karikaturen sind. Und beim nochmaligen Nachdenken jetzt über diese Thematik ist mir etwas durch den Sinn gegangen. Als ich länger im Ausland gelebt und gelehrt habe, habe ich für mich eine neue Definition von Zuhause oder so ähnlich gefunden. Nämlich, zu Hause bin ich dort, wo man über meine Witze lacht. Das war tatsächlich eine sehr starke Erfahrung für mich in der Schweiz. Also man hat über meine Witze nicht gelacht. Das war das Problem. Aber das ist, da steckt ja viel drin, weil es heißt, gemeinsam über etwas zu lachen, setzt eine Gemeinsamkeit voraus, die ich mal nennen möchte, den Rahmen eines Wertesystems zu teilen, dass man einerseits internalisiert hat und gegen das man sich andererseits auch auflehnt, insbesondere dann, wenn dieses Wertesystem, was einen auch vieles abverlangt an Verzicht, in einer Weise von der Macht oder der Herrschaft repräsentiert wird, die man nicht mehr für gut hält. Also das, was Herr Plathaus programmatisch ja sehr deutlich gemacht hat, Karikaturen sind für ihn eigentlich nur da, wo sie sich gegen eine starke Macht wenden, das kann ich sofort unterschreiben. Das funktioniert offenbar nur dann zwischen Karikaturisten und dem Publikum, wenn es irgendeinen gemeinsamen Rahmen gibt, eine Ordnung von Moral, Werten oder sonstigen, über die man gemeinsam lachen kann. Entweder als Angriffswitz, Bildsatire als Angriffswitz der Unterdrückten gegen die Macht, oder eben auch als Lachen über sich selbst. Diese Beobachtung trifft sich mit einer psychoanalytischen Theorie, einer psychoanalytischen Ökonomie der Karikatur, wie sie im Anschluss an Sigmund Freud entwickelt worden ist. Und zwar im Anschluss an sein Buch Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten, in dem er auch am Rande, en passant, kurz über die Karikatur spricht, überwiegend ja über das Komische. Aber an einer Stelle spricht er auch über die Karikatur und nennt sie ein Mittel der Herabsetzung mit komischem Affekt. Und zwar ein Mittel der Herabsetzung, das sich gegen Autoritäten richtet, dessen Energie der infantilen Lust entspringt und Lachen freisetzt. Und dabei meint er dieses Wort Herabsetzung wirklich im buchstäblichen, wörtlichen Sinne. Nämlich, es geht darum auch, wie er dann zusammenfasst, den Mehraufwand gegenüber der Darstellung von Erhabenen oder Autoritäten sich zu ersparen. Also Autoritäten herabzusetzen. Im Anschluss an diese Theorie hat Ernst Chris, der Kunsthistoriker, eine Psychologie der Karikatur geschrieben, in der er diese Herabsetzung dann genauer analysiert, auch bildtheoretisch analysiert, und dabei die Karikatur als eine Aggression in der Umleitung ins Komische beschreibt. Und wer wollte schon das Lachen und das Komische aus der Welt schaffen? Insofern geht es mir, ich möchte die Frage nicht so stellen, was darf die Karikatur? Ich finde, dass die Fragestellung, was man darf und was nicht darf, eigentlich ohnehin für Kulturwissenschaftler nicht die richtige Fragestellung ist, unangemessen. Es geht um einen reflektierten Umgang damit. Ich will dieses Voraussetzungsreiche ganz kurz an diesem Beispiel erläutern. Und da Heinrich Heine so wunderbar darüber geschrieben hat, will ich Ihnen diese Passage von Heine vorlesen. Es ist eine Darstellung des Bürgerkönigs, der nach dieser Karikatur von Philipp Song den Beinamen Birnenkönig nicht mehr losgeworden ist. Diese Karikatur ist in den verschiedensten Formen zirkuliert und ist wohl vielleicht eine der erfolgreichsten und auch populärsten Karikaturen. Publiziert also nach der bürgerlichen Revolution 1830 in Frankreich, Karikatur des eben Bürgerkönigs, der sich Bürgerkönig nannte, also im Interesse der Bürger, andererseits aber eben doch Rechte des Königs für sich in Anspruch nahm. Philippe Song, der auch Herausgeber der Karikaturzeitschriften La Caricature und Le Charivari war, wurde aufgrund dieser Karikatur vor Gericht gezerrt und hat dann dort gezeichnet. Heine schreibt: So sahen wir jüngst, wie aus einem Prozess der Art sich ein anderer entspann, wobei der König nur noch desto mehr kompromittiert wurde. Nämlich Philippe Pont, der Herausgeber eines Karikaturjournals, verteidigte sich folgendermaßen: Wolle man in irgendeiner Karikaturfratze eine Ähnlichkeit mit dem Gesichte des Königs finden, so fände man diese auch, sobald man nur wolle, in jedem beliebigen, noch so heterogenen Bildnisse, sodass am Ende niemand vor einer Anklage beleidigter Majestät sichergestellt sei. Um den Vordersatz zu beweisen, zeichnete er auf ein Stück Papier mehrere Karikaturengesichter, wovon das erste dem Könige frappant glich, das zweite aber dem ersten glich, ohne dass jene königliche Ähnlichkeit allzu bemerkbar blieb. In solcher Weise glich wieder das dritte dem zweiten und das vierte dem dritten Gesicht, dergestalt aber, dass jenes vierte Gesicht ganz wie eine Birne aussah und dennoch eine leise, jedoch desto spaßhaftere Ähnlichkeit mit den Zügen des geliebten Monarchen darbot. Da nun Philippon trotzdem von der Jury verurteilt wurde, druckte er in seinem Journale seine Verteidigungsrede und zu den Beweisstücken gab er lithografiert das Blatt mit den vier Karikaturgesichtern. Wegen dieser Lithografie, die unter dem Namen die Birne bekannt ist, wurde der geistreiche Künstler nun wieder verklagt und die ergötzlichsten Verwicklungen erwartet man von diesem Prozesse. Das Lachen über diese Karikatur setzt natürlich sehr viel an Wissen voraus, über das die Zeitgenossen ohne weiteres verfügen, während wir, wenn wir historische Karikaturen anschauen, uns sehr viel an diesem Voraussetzungsreichtum erarbeiten müssen. Die Folge dieses Voraussetzungsreichtums bedeutet auch, dass Karikaturen sehr schnell veralten. Und veralten heißt bei Karikaturen erkalten. Das heißt, sie sind nicht mehr heiß. Also sie bringen uns nicht zum Lachen. Es gibt aber auch eine umgekehrte Wirkung, die zustande kommt, wenn die Karikaturisten und ihr Publikum nicht das Normsystem teilen oder nicht dieselben Voraussetzungen kennen oder teilen. Und über diese Situation wollen wir natürlich sprechen. Das Problem ist, dass durch die globale Bildkultur und durch die globale Zirkulation von Bildern natürlich die Karikaturen nicht mehr in diesem Kontext allein stehen, in dem sie entstanden sind und für die sie publiziert sind, wie wir das eben sehr schön gelernt haben über die Zeitschrift Charlie Hebdo. So viel vielleicht erstmal als eine Art Prolog. Ich komme jetzt zu einer historischen Perspektive, denn ich gehe davon aus, dass die umstrittenen Mohammed-Karikaturen, und ich beziehe mich jetzt nochmal auf diese alten von 2005, in der Tradition, nicht so sehr in der Tradition der Karikatur im engeren Sinne, das heißt der modernen Karikatur, stehen, wie sie sich seit dem 17. Jahrhundert überliefert hat, und zwar entstanden aus der Form von entstellten, deformierten Porträts, Zerrbildern. Sondern dass diese Karikaturen eher in einer älteren Tradition stehen, nämlich in der Tradition der Schmäh- und Schandbilder, wie sie im späten Mittelalter entstanden sind und dann vor allen Dingen natürlich im Zusammenhang der Religionskriege eine Dialektik, ein Zusammenspiel von Religions- und Bilderkrieg eröffnet hat. Tatsächlich hat die Bildsatire einen doppelten Ursprung, einen Zweisprachenursprung. Der ältere Ursprung in der Vormoderne ist, abgesehen von vereinzelten komisch-satirischen Darstellungen aus der Antike, in den Schand- und Schmähbildern aus dem späten Mittelalter zu sehen, vor allen Dingen in den Flugblättern, aber mit denen sich die gegnerischen Lager in den Konfessionskriegen der Reformationszeit bekriegten, tatsächlich mit Bildern bekriegten. Zu deren Voraussetzung gehört natürlich die medienhistorische Revolution der Einführung des Buchdrucks, die das erst ermöglicht hat. Vorher aber gab es durchaus eben auch schon Schmäh- und Schandbilder, und zwar zwei sehr unterschiedliche in ihrem Status. Die Pitture Informanti, die, wie das Wort schon sagt, die Funktion hatten denjenigen, die dargestellt werden, und zwar im öffentlichen Raum, auf den Wänden öffentlicher Gebäude in den norditalienischen Städten, ihnen sollte durch diese Darstellung die Ehre abgesprochen werden. Diese Bilder durften nur von der Stadtregierung angefertigt und angebracht werden. Häufig, dieses ist ein Beispiel, häufig wurden Künstler damit beauftragt und hatten tatsächlich das Ziel, die dargestellte Person, die häufig auch am Fuß umgekehrt aufgehängt wurde, ihr die Ehre und damit quasi das, was wir heute das Bürgerrecht nennen würden, abzusprechen. Eine etwas andere Funktion hatten die Schandbilder in den mittelalterlichen Städten des Nordens, und zwar spielten sie eine regelrechte Rolle in einer außer- oder vorjuristischen Regelung des Kreditwesens, nämlich säumige Schuldner konnten durch diese Schandbilder an den Pranger gestellt werden quasi und der Öffentlichkeit damit preisgegeben, dass hier ein Kredit aussteht. Das war der Versuch, die Schuldner oder auch ihre Bürgen dazu zu bringen, nun endlich sich entweder dazu zu verstehen, den Kredit zurückzubezahlen oder in ein Einlager zu begeben, wo dann verhandelt wurde über bestimmte Bedingungen dieser Rückzahlung. Und diese Bilder konnten also entweder an der Kirchentür oder in anderen öffentlichen Plätzen angebracht werden. Sie waren tatsächlich per Hand hergestellt. Im Druckverfahren häufig gab es auch Stempel, mit denen man ja, da das offenbar sehr häufig vorkam, immer wieder neue Fälle darstellen konnte. Bei diesen Bildern ist es nicht wichtig, dass die Dargestellten unbedingt der Person, also dass die Bilder der Person ähnlich sind, die dargestellt ist und damit angeprangert werden soll. Dieses Moment der Ähnlichkeit kommt tatsächlich erst bei der modernen Karikatur ins Spiel. Aber ich denke, dass die Mohammed-Karikaturen in gewisser Weise einige Elemente aus den Religionskriegen der Reformationszeit reaktivieren. Ich komme darauf zurück. Die moderne Karikatur, die auch dann den Namen erhalten hat, darüber haben wir eben schon gehört, ist überliefert seit dem 17. Jahrhundert. Man spricht ihr gleich drei Väter zu, nämlich Annibale Carracci, der diesen schönen Begriff der Perfetta Deformita geprägt hat, Gian Lorenzo Bernini, von dem wir eben diese Papstkarikatur gesehen hatten, und Pier Leone Gesi. Diese Art von Karikatur, eben Porträtkarikatur als Zerrbild der Person, hat im Grunde genommen auch die Bildform und die Bildrhetorik der modernen Karikatur geprägt, nämlich einerseits Übertreibung, das heißt Übertreibung eines bestimmten Zuges einer Person, und andererseits Abkürzung oder Formelhaftigkeit in der Darstellung. Also Bildform der Übertreibung häufig auch physiognomischer Merkmale. Das ist das, was diese Karikatur auszeichnet. Und aus ihr ist dann auch die eher politisch zu verstehende Bildsatire entstanden, insbesondere in England des 18. Jahrhunderts, Frankreich des 19. Jahrhunderts und Deutschland des 20. Jahrhunderts, die eigentlich dieses Mittel nutzt und es dann insbesondere anwendet auf herrschende, gehasste Persönlichkeiten. Ich komme auch darauf zurück. Zunächst aber zur älteren Karikatur. Herr Platthaus hat schon eine der ältesten Überlieferungen gezeigt. Die Herabsetzung fremder Götter ist tatsächlich ein durchgehendes Leitmotiv in dieser älteren Tradition der Bildsatire, die man noch nicht im eigentlichen Sinne als Karikatur bezeichnen kann, aber heute vermischen sich eben sehr verschiedene Traditionen in den aktuellen Karikaturen. Das wird fortgesetzt, finden wir auch wieder in umgekehrter Seite. Hier die, macht man sich lustig über den zum Beispiel Labiondo Apollo, also die heidnischen Götter, die ja zugleich auch Personifikationen und Allegorien sind, aber hier eben in dieser Manier der Zerrbilder auch dargestellt werden, um ihnen natürlich den göttlichen Charakter auch abzusprechen. In den Konfessionskriegen vermischen sich nun in interessanter Weise und auch folgenreicher Weise Bilderkrieg und Religionskrieg. Und dass dieser ganze Krieg nach der Feindökonomie funktioniert, sieht man alleine daran, dass häufig dieselben bildrhetorischen Mittel Verwendung finden. Also das siebenhäuptige Papsttier und die sieben Köpfe Luthers, man verwendet also dieselben Bildelemente, um jeweils den gegnerischen Kopf sozusagen der Religion darzustellen, entweder als Drache, als Teufel, als Hydra, als Hydra, als Monstrum oder als Narr. Es geht also um die Dämonisierung der jeweils gegnerischen Partei, indem man ihr Oberhaupt verteufelt. Und diese Verteufelung wird eben auch sehr wörtlich genommen in der Darstellung des Papstes als Teufel oder hier eine ganz berühmte Karikatur mit Luther, dem der Teufel sozusagen ins Ohr bläst. Also er wird gleichsam vom Teufel geleitet. Im Papst attackiert man, was er verkörpert, das Papsttum, den Anspruch auf irdische Stellvertretung Christi, die katholische Kirche als Ganzes, wie man hier sieht, und in Luther den Kopf der gegnerischen Bewegung. Dass das auch obszöne Momente, obszöne Züge annimmt, sieht man an dieser Karikatur. Habit bezieht sich auf die Geschlechtsmerkmale, die männlichen Geschlechtsmerkmale des Papstes, der hier daraufhin überprüft wird, ob er tatsächlich auch ein Mann sei. Und hier sehen wir in diesen Köpfen in gewisser Weise einen Übergang von diesen älteren Bildern, Karikaturen aus den Religionskriegen und dann schon der Verzerrung der Köpfe, also ein Umkehrbild, in dem man dann auch die Schrift lesen kann. Die Kirche an sich ist schön, doch wann sie sich verkehrt, gleicht es dem Teufel selbst und ist auch seiner wert. Also die ständige Anschuldigung, dass in der gegnerischen Konfession gleichsam der Teufel selber hockt. Was man hieran schon sehr gut sehen kann, im Unterschied, glaube ich, zu den Bildern, in denen Papst und Luther als Teufel oder Hydra dargestellt werden, dass es darum geht, den leiblichen Körper zu verzerren, zu dämonisieren, zu schänden, in schändlicher Weise darzustellen und damit eine Institution oder auch eine Körperschaft zu treffen. Das scheint mir überhaupt einer der herausragenden Züge der Karikatur zu sein, wie sie dann in der Moderne eben sehr viel deutlichere Formen noch annimmt. Im Bild des persönlichen Körpers des Abgebildeten wird dessen institutioneller, theologischer oder politischer Körper getroffen. Und von dieser Bildrhetorik her sehen Sie dann auch, wie solche Rhetorik in die Moderne hinübergenommen wird. Und nun kommt es natürlich sehr darauf an, in welcher Weise eigentlich mit dem persönlichen Körper, welcher politische Körper überhaupt gemeint ist oder getroffen wird. Das scheint mir eine der zentralen Fragen zu sein, im Missverständnis zwischen den Kulturen und insbesondere zwischen den Religionskulturen im Umgang mit Karikaturen. Bei dieser Karikatur ist es relativ klar, Bismarck ist der Kopf der Sozialistengesetze und wird genau dafür karikiert. Also man trifft sozusagen mit dem leiblichen Kopf der Person, von Bismarck auch den Kopf der Sozialistengesetze. Hierbei ist Bismarck dann auch zur Verkörperung des Deutschen Reiches geworden und insbesondere des Krieges. Das ist natürlich eine französische Karikatur, die im Zusammenhang des Deutsch-Französischen Krieges 70-71 entstanden ist und damit sozusagen den Kopf des nationalen Kriegsgegners auch trifft. Also dies wiederum sozusagen in der Feindökonomie von Karikaturen. Wie ist es nun bei der Mohammed-Karikatur? Der Kopf selber wird als Bombe, also der Kopf, der den Islam repräsentiert, verkörpert, stellvertretend, wird als Sitz des Terrorismus dargestellt. Und ich glaube, genau da haben wir das Problem, über das Sie eben auch schon, und darüber sollten wir nachher noch weiter diskutieren, können Karikaturen, sollen Karikaturen, gehört es in die Verantwortung von Karikaturen, vielleicht aber auch in die Intelligenz das, und auch in die Bildintelligenz, zu unterscheiden zwischen dem Islam und dem Terrorismus und wie ist sowas überhaupt möglich. Die zwei Körper der Karikatur, das ist meine zentrale These, dass Karikaturen also immer über diese zwei Körper funktionieren und nur darüber sozusagen auch ihr kritisches Potenzial entfalten. Institutionen können nicht kritisiert werden im Bild, sondern man braucht dafür die Person, die diese Institution verkörpert oder vertritt oder repräsentiert. Häufig geht es natürlich auch darum zu kritisieren, dass sie sozusagen von den Grundlagen abweicht, die sie eigentlich als Repräsentant einer bestimmten Institution vertreten sollte. Ernst Christ, der eben mit seinem Vortrag im Übrigen Psychologie der Karikatur 1934 dann in der Kunstgeschichte eine ganze Serie von Analysen zur Karikatur ausgelöst hat, insbesondere Gombrich schließt an ihn an, er ist eigentlich so die Schlüsselscharnierstelle zwischen Freud und der Kunstgeschichte, hat das so formuliert: Die Tat wird an einem Bild vorgenommen, also die aggressive Tat oder auch die Tat der Kritik, das als identisch mit der abgebildeten Person gilt. Im Falle der Karikatur allerdings wird im Bewussten oder Vorbewussten an diesem Glauben nicht festgehalten. Also wir wissen, dass das Bild nicht die Person ist. In der Tat will auch die Karikatur eine Wirkung erzielen, nicht aber an dem Karikierten, sondern beim Zuschauer, den sie zu einer bestimmten Vorstellungsarbeit zu verleiten sucht. Das ist das, was ich meinte am Anfang. Man braucht sozusagen ein geteiltes Normensystem, um zu dieser Vorstellungsarbeit verleitet werden zu können. Insofern nochmal, die lebende Person als Verkörperung eines Body Politics, als Prinzip der Karikatur und gewisse geteilte moralische oder auch andere Normen als Wirkungsvoraussetzung. Damit komme ich zu der modernen Karikatur, die im 17. Jahrhundert begann und eine sehr enge Verbindung zur Geschichte der Physiognomie unterhält, die tatsächlich auch in dieser Zeit ihre Höchstform oder ihren wirklichen Anfang genommen hat, und zwar mit Le Brun, in der Weise, dass Le Brun derjenige war, der die verschiedenen Affekte, wie sie seit Aristoteles überliefert worden waren, der Affektkatalog von Freude, Zorn, Überraschung und so weiter, dargestellt hat in bestimmten Gesichtszügen und der auch eine Theorie entwickelt hat, die die Physiognomie dann weiterentwickelt hat über den Zusammenhang von Affekten und Facial Expression, wie man heute sagt, oder eben Ausdrucksgebärden. Und tatsächlich ist es so, viele seiner physiognomischen Bilder, mit denen er seine Theorie darstellt, und die braucht er, weil man die Beschreibung der Gesichtsmuskelbewegungen, die er dann jeweils identifiziert mit einzelnen Affekten, überhaupt nicht nachvollziehen kann. Er muss das also bildlich darstellen. Die ähneln sehr häufig Karikaturen und sind zum Teil auch verwechselt worden. Vorausgegangen waren Studien von Leonardo zu grotesken Köpfen, also das Experiment mit der Wirkung von grotesken Deformationen des menschlichen Körpers. Also wie viel Deformation sozusagen bringt uns zum Lachen und an welcher Stelle kippt das Lachen um in möglicherweise Abwehr oder Hilfe? Das ist auch eine Frage der Karikatur. Die enge Verbindung zwischen Karikatur und Physiognomie scheint meiner Ansicht nach auch der Einstieg zu sein und der Grund für die problematische Seite, die Andreas Platthaus eben mit den antisemitischen Karikaturen angesprochen hat. Das heißt, wenn ein entstellter Körper, ein deformierter Körper dargestellt wird, der nicht eine Institution, eine Herrschaft, eine Macht oder eine überlegene Persönlichkeit darstellt, sondern ein Typ, eine Rasse oder Ähnliches, dann haben wir ein Problem. Und das Problem zeigt sich genau in diesen antisemitischen Karikaturen, die eben Zerrbilder, physiognomische Zerrbilder sind, aber eigentlich keinen zweiten Körper, nicht auf einen zweiten Körper verweisen, es sei denn auf den Charakter einer Rasse oder Ähnliches. Und hier die Gleichheit der Bilder, ob sie nun in der Nazizeit entstanden sind oder jetzt als arabische antisemitische Karikaturen, zeigt ja auch, wie stereotyp solche Karikaturen sind, die man eigentlich nicht mehr als Karikaturen beschreiben kann, die aber doch so herkommen. Und wir könnten auch nachher darüber diskutieren, es gibt ja die Analogie zwischen jüdischen Witzen und Judenwitzen. Und ich denke, das gibt gewisse Ähnlichkeiten auch mit unserer Problematik, über die wir hier zu reden haben. Der Aufstieg der Karikatur zur Mitte politischer Kritik, wie gesagt, fand seit dem 18. Jahrhundert statt. Zunächst in England, dann vor allen Dingen in Frankreich. Und an diesem Bild zur Kritik des Ancien Regime, in dem Louis XVI eben als Affe dargestellt wird, der die lieben Tiere versammelt zu seiner Reichsständeversammlung. Und da braucht man auch den Text, also jetzt kommt der Text hinzu, der eben die Komik ins Spiel bringt. Liebe Tiere, ich habe euch zusammengerufen, um euch zu fragen, in welcher Soße ihr gefressen werden wollt. Aber wir wollen ja gar nicht gefressen werden, erlauben Sie, ich finde, Sie schweifen vom Thema ab. Also die souveräne Geste des Königs, das Thema der Reichsständeversammlung zu setzen, hier eben als Kritik an der absoluten Monarchie. Auch dafür, denke ich, haben die Zeitgenossen wahrscheinlich sehr viel mehr lachen können, als wir das heute können, weil für uns Louis XVI eben eine historische Figur geworden ist. Das bringt mich nochmal auf das Thema der Halbwertszeit der Karikatur und das schnelle Veralten oder auch Erkalten der Karikatur. Chris hat darauf hingewiesen, dass historische Karikaturen, deren Voraussetzungen wir nicht kennen, ähnlich funktionieren wie Allegorien. Sie sind für uns Rätsel, weil wir den Schlüssel nicht haben. Ein anderes Moment, was in diesen Karikaturen jetzt wichtig ist, ist, dass die zwei Körper der Karikatur zur Deckung kommen mit den zwei Körpern des Königs. Die zwei Körper des Königs, der persönliche Körper, der eben sterblich ist, und der institutionelle Körper der Monarchie, der unsterblich ist. Und genau diese Kritik nutzt, also genau diese Ökonomie nutzt die Karikatur, die hier eben den Bürgerkönig, der eben dann Birnenkönig genannt wurde, als Gargantua, also als Vielfraß, der in seiner Ausbeutung eben alles aussaugt, sein Volk aussaugt und verdaut, in der drastischen Darstellung, wie es hier gezeigt wird. Diese Ökonomie der zwei Körper des Königs, die leer geworden ist zu dieser Zeit, hat auch Thackeray sehr schön dargestellt in dieser, das ist sozusagen die Darstellung des institutionellen Körpers und des persönlichen Körpers, die dann zusammen das Königstum ergibt. Das heißt, die zwei Körper der Karikatur, das ist das, was eigentlich aus den zwei Körpern des Königs kommt, als der Grundlage, auf der meiner Ansicht nach die Karikatur am wirkungsvollsten ist, und die Hochzeit der Karikatur ist tatsächlich das ausgehende 18. und 19. Jahr und beginnende 20. Jahrhundert. Das hängt auch damit zusammen, dass diese Zeit die Zeit ist, in der um Pressefreiheit gekämpft wird. Also es gibt durchaus diesen engen Zusammenhang mit dem Kampf um die Pressefreiheit. Die zwei Körper der Karikatur, das wird zum bildrhetorischen Mittel der Karikatur überhaupt, auch dann, wenn sie sich nicht mehr gegen den König richtet, also immer wieder sozusagen die Darstellung einer Person, eines Körpers, der aber auf einen anderen Körper verweist. Über eine andere Zäsur will ich noch kurz sprechen, und zwar die Zäsur, die ins Spiel kommt, dadurch, dass Künstler einsteigen in die Produktion und auch in das Geschäft mit Karikaturen. Und da ist natürlich Daumier das herausragende Beispiel. Also in der Sammlungsgeschichte der Karikaturen spielt er natürlich eine weit größere Rolle, als er sie tatsächlich in der Geschichte der Karikaturen spielt. Und zeitgenössisch reicht eben die Karikatur von ganz simplen Flugblättern. In meiner Vorvergangenheit, als ich meine Dissertation schrieb, habe ich mich mit den Flugblättern der Revolution 1848 beschäftigt, die natürlich sehr viel mit Karikaturen arbeitet, im Übrigen auch sehr viel mit selbstironischen Karikaturen des Kleinbürgertums, das sich auch darstellt als eigentlich unfähig zur Revolution, zugleich aber auch natürlich Karikaturen des Königs. Von da, von dieser Art Karikatur eben bis zur Karikatur von Künstlern wie Daumier. Und da ist sehr deutlich für kunsthistorische Augen, auf welche kunsthistorischen Traditionen er sich häufig auch bezieht. Und von ihm stammt auch eine Karikatur, die Pressefreiheit in dieser Machtgeste zeigt. Also wir haben jetzt den Kampf des Regimes gegen die Pressefreiheit, und die Pressefreiheit, die hier dargestellt wird als starker Arbeiter, als übermächtig. Und Gombrich hat darauf hingewiesen, dass die Pressefreiheit im 19. Jahrhundert sehr häufig als eine Art mythisches, überirdisches Wesen dargestellt wird. Also die Überhöhung von Pressefreiheit mag auch in diesem Zusammenhang entstanden sein, und zwar Überhöhung tatsächlich in dem Sinne, dass sie als eine unanfechtbare Macht dargestellt wird. Ich komme darauf noch zurück. Also Aggression in der Umleitung ins Komische, wie funktioniert das eigentlich bildtheoretisch? Ich habe über meine zentrale These der zwei Körper der Karikatur gesprochen. Hier noch der Zusammenhang auch natürlich zu einem Pressemarkt, der entsteht im 19. Jahrhundert, nicht nur in Frankreich, sondern auch in Deutschland mit dem Kladderadatsch. Man hört jetzt häufig in den Debatten über die Mohammed-Karikaturen, es ginge da auch um einen Clash zwischen verschiedenen Bildverständnissen, und das spielt sicher auch eine Rolle, aber nicht in der einfachen Weise, wie es oft diskutiert wird, dass wir aufgeklärte Bürger Europas wissen, dass die Karikaturen ja bloß ein Bild sind, während diejenigen, die sich darüber echauffieren und gedemütigt fühlen, durch Mohammed-Karikaturen ein Bildverständnis anhängen, das man als vormodern beschreiben kann, weil es im Grunde genommen nach dem Prinzip der Bildmagie funktioniert. Das heißt, in dem Bild treffe ich die Person, sie ist es sozusagen. Nein, es ist komplizierter. Die Karikatur, und das ist ja das Subtile daran, arbeitet gerade mit der Spannung zwischen diesen beiden Bildauffassungen. Sie treibt also im Wissen um das Bild als Abbild ein listiges Spiel mit dem Bild als Dubel. Das heißt, mit der Suggestion, dass das Bild die Person ist, die auf ihm entstellt oder entwürdigt dargestellt ist. Also die Karikatur tut so, als sei die abgebildete Person die Person selbst, aber weiß natürlich, dass sie es nicht ist. Und nur darüber wird es überhaupt möglich, dass sie diese komischen Effekte erzielt. Das Erkalten historischer Karikaturen begründet sich aber nicht nur aus dem zeitlichen Abstand zu Anlass historischer Situation oder Motiv, also den Voraussetzungen, sondern auch daraus, dass diese Suggestion nur dann zu wirken vermag, wenn die abgebildete Person existiert, wenn sie tatsächlich existiert, wenn sie lebt. Und das heißt, wenn sie noch lebt oder in unserer Vorstellungswelt lebt. Nur dann greift die Vorstellung, man treffe mit dem Bild einer Person auf sie selbst. Im Falle von Bildsatiren nun, und darüber können wir weiter diskutieren, die Heilige darstellen oder sakrale Symbole oder auch erhabene Personen aus der Vergangenheit, sind all diese Voraussetzungen nicht gegeben. Was bleibt häufig nur, ist dann die Schmähung. Und ich glaube, das ist genau das Problem. Zudem leben ja auch heilige und religiöse Autoritäten, jedenfalls im Verständnis ihrer Anhänger, gleichsam im Bild weiter, sodass das satirische Zitat ihrer Bilder in gewöhnliche Abbilder, ihre Bilder in gewöhnliche Abbilder verwandelt, sie also profaniert. Das ist ein Argument, was vielfach ins Spiel gekommen ist, das als absolutes natürlich nicht mehr gilt, weil auch die arabischen Länder und Muslime in einer Welt globaler Bilderzirkulation leben. Dennoch scheint es da eben besondere Bilder zu geben, und wenn selbst eine sehr aufgeklärte Vereinigung von Muslimen, die explizit nach den Pariser Ereignissen eingetreten ist für schrankenlose Presse- und Meinungsfreiheit, sagt, dass sie sich von diesen Bildern von Charlie Hebdo gekränkt fühlten in ihrer Auffassung als Muslime, glaube ich, darf man sowas auch ernst nehmen und darüber diskutieren. Wie ist es also nun mit dem Bildverständnis von Charlie Hebdo? Dieses sicherlich eines der geschmacklosesten Bilder, das immer wieder jetzt zirkuliert, von denjenigen, die Kritik an Charlie Hebdo üben. Die Frage ist, ob das sozusagen eine Ausnahme ist oder Prinzip, dass eben nicht nur der Kopf der Religion und die Fundamentalisten dargestellt werden in entwürdigender Weise, sondern auch Muslime und Opfer in diesem Fall als solche. Oder solche Karikaturen, wobei ich eben interessant finde, dass wir eigentlich wieder eine Feindkonstellation haben, die jeweils mit Heiligen, mit Sakralen argumentiert. Auf der einen Seite das heilige Bild von Mohammed, und auf der anderen Seite wurden in vielen Artikeln, und dies ist nur ein Zitat, die Presse- und Meinungsfreiheit als Heiligtümer der Republik bezeichnet. Und das scheint mir kein Zufall zu sein. Ich sagte das schon Gombrich, das Bild ikonografisch reflektiert hat im 19. Jahrhundert, aber die Art und Weise, wie sozusagen abstrakt und allgemein zum Teil über Meinungsfreiheit gesprochen wurde, als ein heiliges Gut, trägt ja selber religiöse Züge. Und das Problem ist, glaube ich, dass wir im Moment eben wieder mit einem solchen Bilderkrieg konfrontiert sind, der religiöse Züge trägt. Und insofern ist es umso mehr unsere Sache jetzt mit klarem Kopf und ohne uns das Lachen verbieten zu lassen, zu reflektieren, nicht was Karikaturisten dürfen, sondern wo die Verantwortung im Umgang mit Karikaturen liegt. Und zwar insbesondere dann, wenn es sich um Karikaturen über andere handelt und nicht die eigene Religion oder die eigene Kultur. Ja, so viel fürs Erste von meiner Seite.